Welcher Nachwuchsschriftsteller schreibt Geschichten, Gedichte, Satiren oder Märchen bislang nur für die Schublade? Jetzt bietet sich beim ersten Wettbewerb für Jungautoren der Berliner Festspiele die Chance, seine Werke der breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Volker Winterberg arbeitet Mitte der 80er Jahre als Zivildienstleistender in einem Seniorenheim im Ruhrgebiet. Er träumt davon, ein Dichter zu werden. Und er findet in der WAZ, WAZ, der Zeitung des Ruhrgebiets, diese Ausschreibung. So beginnt der Roman, was dann nachher so schön fliegt, von Hilmar Klute. Hilmar Klute ist Autor und Streiflichtredakteur der Süddeutschen Zeitung. Sein neuer Roman erzählt vom Leben eines Zivis, von einer Reise nach Paris und nach Berlin, vom Ruhrgebiet und der Poesie, die das Ruhrgebiet hat, von Dichtergrößen und vom Lebensgefühl der 80er Jahre. Hilmar Klute ist bei uns im Studio. Guten Tag, Herr Klute.
Dankeschön.
Was war denn eigentlich das Besondere dieser 80er Jahre? War das Leben damals vielleicht einfacher, weil es die jungen Leute noch nicht so streng ökonomisch an die Lebenslaufkandare genommen hat? Damals musste man nicht in 4 Semestern 2 Bachelor machen, sondern konnte eher munter vor sich hin studieren?
Ja, das ist eigentlich eine komplexe Frage, aber Sie haben sie im Prinzip schon beantwortet. Es ist tatsächlich so, also jedenfalls, wenn ich von meinen Erfahrungen in dieser Zeit reden würde, habe ich das Gefühl, dass wir uns weniger optimieren mussten. Also man hat in diese Bildungswelt hineingelebt, man hat halt das Abitur gemacht, man hat gelesen, studiert, all diese Dinge so ein bisschen auf sich zukommen lassen. Der Zwang war weniger groß und weniger bindend und drückend, als er heute ist.
Woran mag das gelegen haben?
Das ist schwer zu sagen. Vielleicht ist es auch so ein Generationengefühl. Es gab so eine gewisse Lässigkeit natürlich in den 80er Jahren, die heute nicht mehr da ist. Und ich glaube auch, dass die Herausforderungen für Berufe und die Bedingungen für bestimmte Berufe nicht so zugespitzt waren wie heute. Also wenn man heute in den Journalismus geht, muss man, glaube ich, mehr Dinge können als zu meiner Zeit noch, als ich damals angefangen habe. Da hat fast gereicht, dass man von bestimmten Dingen ein bisschen Ahnung hat und gut schreiben konnte. Und heute muss man da, glaube ich, komplexere Kenntnisse haben. Man muss programmieren können, man muss all die Dinge tun, die eigentlich ein schreibender Mensch so zunächst mal nicht drauf hat.
Ja, trotzdem hatte man aber auch was man mitgebracht hat. Man ist kreuz und quer durch Europa getrennt.
Genau.
Man hat Lebenserfahrungen gesammelt, interessante Menschen kennengelernt.
Ja.
Man hat ja auch nicht nichts getan.
Genau,
oder?
Aber das war es dann fast auch. Ich glaube, so Lebenserfahrungen haben die relativ jungen Leute heute natürlich auch. Und vielleicht haben sie sogar mehr Möglichkeiten, als wir damals gehabt haben. Stipendien, all diese Dinge, das ist ja ein Riesenkosmos, der sich da auftut. Das war im Grunde so, das hat man so auf eigene Faust gemacht früher. Ne? Es gab das Interrail-Ticket, das war sozusagen das verbindende mobile Moment in Europa. Das hat so ein paar Kröten gekostet, das hat man sich gekauft und dann ist man halt überall hingefahren in den Ostblock. Das waren ja auch Welten, die man sich da erschließen konnte noch. Ne?
Oder dieses Trampen, unglaublich.
Das Trampen.
Das gibt es heute, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. An den Autobahnraststätten, da stand immer eine ganze Traube von Menschen.
Ja, und das war natürlich eine demütigende Geschichte meistens, ne? Weil man ja oft nicht mitgenommen wurde und dann Nächte da verbringen musste, betteln musste, Leute beim Tanken ansprechen musste. Klingt alles so abenteuerlich, aber in der Situation selbst war es natürlich auch demütigend.
Und war vor 89 nicht auch vieles klarer? Es gab Ost und West, Reagan und NATO-Doppelbeschluss,
genau.
Birne Kohl, die junge Union,
genau.
Die zotteligen Grünen, Bundeswehr oder Zivildienst. Da wusste noch jeder, wo er stand.
Ja, also fürs holzschnittartige Denken war das eine gute Zeit. Ne? Also man brauchte eigentlich nicht so wahnsinnig viel Differenzierung im Denken und in der politischen Willensbildung wie heute. Also da waren die Dinge, wie Sie sagten, schon etwas holzschnittartiger und klarer profiliert.
Also ich aus meiner Kindheit kenne das, man ist ja schon so aufgewachsen. GH oder Pelikan, Adidas oder Puma. Man ist eigentlich immer in so einer Dichotomie aufgewachsen.
Ja.
Und dann Ost und West, der Amerikaner oder der Russe. Und da musste man sich dann eben zwischen zwei Dingen nur entscheiden.
Ja, heute, genau. Und das war eben nicht sehr, sehr kompliziert.
Und die jungen Männer damals, also ja, die hatten ja vielleicht auch so etwas traurig Ernsthaftes. Das war auch eine Generation der Sinnsucher. Die haben nicht gern Kompromisse gemacht. Ihr Volker Winterberg, ist das auch so einer?
Das ist eher ein naiver junger Mann mit so einer großen Leidenschaft für die Literatur. Er möchte ja Dichter werden und muss natürlich, weil das Gesetz es so vorschreibt, entweder zur Bundeswehr oder eben zum Zivildienst. Er entscheidet sich für den Zivildienst und wählt dann auch sozusagen so aus ethischen, moralischen Gründen eben diese sehr schwere Arbeit des Altenpflegers, weil er eben sagt, wenn, dann muss ich da wirklich auch was leisten, dann muss ich Lebenserfahrungen sammeln, dann muss ich mich mit dem Härtesten konfrontieren, dass man sich so vorstellen kann. Auch das ist ja auch eine Spur von Naivität. Eigentlich braucht man das ja nicht. Man kann ja auch ein bisschen einfacher durch dieses Leben und dieses Zivileben kommen. Ja, er ist tatsächlich so ein bisschen ein Simplicius, der eine große Idee hat, einen großen Traum, den er sich dann so schrittweise zu verwirklichen sucht.
Mag aber auch so ein bisschen dieses jungmännische Posing in der Kneipe, ja, sitzen, rauchen, ja, Gedichte schreiben.
Genau, also alles, was an Klischees verfügbar ist, das nimmt er sich. Und er baut sich natürlich dann auch so eine Literaten- und Künstlerexistenz auf mit all den Ingredienzen, die man dazu braucht. Ja, da gehört das Rauchen und das Trinken natürlich auch dazu.
Also die Poesie, klar, da ist er fasziniert, er schreibt Gedichte, ja, er fährt nach Paris, Berlin spielt, ja, eine große Rolle. Und dann ist da diese trostlose Gegenwelt des Seniorenwohnheims. Sie beschreiben, ja, das so trostlos, dass man glaubt, es kann fast nichts Trostloses geben, als wie der Tod hier eingesperrt wird und Siechtum und Sterben verwaltet wird, oder?
Ich weiß nicht, ob es nicht noch was Trostloseres gibt, aber das ist sozusagen damals die Lebenserfahrung von jungen Menschen, Männern gewesen, die eben in diese Welt gekommen sind. Man muss sich ja vorstellen, man hatte dann Abitur gemacht und kannte den Tod vielleicht vom Großvater oder so. Aber so dieses tägliche Siechtum, mit dem man da zu tun hatte und die Intimitäten, mit denen man da sozusagen auch zu tun hatte, das ist für einen jungen Mann natürlich was Erschreckendes und das ist ein großes Problem auch, also damit fertig zu werden, weil man ja auch keine Anleitung hat sozusagen. Es gibt ja keine Anleitung im Umgang mit dem Sterben und dem Siechtum und der Endlichkeit und der Konfrontation damit. Von daher ist es natürlich schon ein trauriger Ort, aber das ist auch lustig. Ne? Es gibt ja auch Szenen in dem Buch, die dieses Ganze in so was Humoristische wenden. Und das ist auch so ein Notnagel oder so eine Nothilfe, die der Zivi hat. Ne? Dass er sich auch ein bisschen lustig machen muss über den Ernst, über seine Rolle in diesem großen Ernst. Sonst geht es, glaube ich, nicht.
Also das Witzige und das Traurige gehören da eindeutig auch zusammen. Trotzdem, wenn man das liest, denkt man, mein Gott, wir sprechen heute von Pflegenotstand. Wie geht es zu in diesen Pflegeheimen, Demenz, all diese Probleme, zu wenig Pfleger. Das war ja damals alles schon da und abzusehen. Ja. Hat sich gar nichts geändert. Das Problem ist überhaupt nicht gelöst worden.
Nach einer Lesung kam eine Frau auf mich zu, oder ich bin mit einer Frau ins Gespräch gekommen, die auch Altenpflegerin ist. Und die hat gesagt, dass es heute das gleiche Problem ist, sogar noch schlimmer, dass es noch weniger Pflegekräfte gibt, weil diese Arbeit ja auch sehr hart ist und immer schlechter bezahlt wird. Und das war eben damals auch schon ein großes Thema. Ich kann mich noch erinnern, dass ich auch selbst als Zivi auf Demonstrationen von alten Pflegern mitgegangen bin, die damals schon gegen den Pflegenotstand demonstriert haben und darauf aufmerksam gemacht haben. Also es war immer ein Problem, weil es natürlich ein ganz, ganz harter Beruf ist. Nicht? Es ist ein körperlich sehr, sehr anstrengender Beruf, weil man dann natürlich Leute hochheben muss. Und ich habe das damals eben auch gar nicht gelernt, ne? Und habe damit auch Probleme bekommen, auch so Rückenprobleme und sowas. Das kam dann alles später und es ist auch darauf zurückzuführen. Und es ist natürlich auch ein Beruf, der einen begleitet, dann auch bis ins Privatleben, ne? Weil man kann das ja nicht alles ausknipsen.
Das kann man nicht, aber man sagt ja heute, jungen Menschen kann das ja auch nicht schaden, in solche Welt mal hineingeschaut zu haben, egal ob in Krankenhäuser, ja, Zivildienst oder sonst
das
was.
Das glaube ich nicht, dass das schaden kann, ja. Das ist halt die Frage, ob man das so 2 Jahre lang machen muss.
Ihr Volker, der darf dann nach Berlin. Er gehört tatsächlich zu den Gewinnern, den Jungautoren, die ihr Werk in Berlin präsentieren dürfen. Ja, in welches Berlin kommt er da? Das ist Berlin vor 89. Ja. Wie erlebt er das?
Ja, er erlebt es eigentlich zunächst einmal als was ganz Neues. Also er kommt aus dem Ruhrgebiet, das er aber ja auch nicht als furchtbar langweilige Provinz empfindet. Deswegen muss man das, glaube ich, so, ja, also nicht als große Sensation sehen. Also er kommt jetzt nicht plötzlich in so ein Disneyland, wo er sagt, so was habe ich ja noch nie erlebt. Und er sagt, oh, das ist eigentlich so ein bisschen so wie das Ruhrgebiet. Nur es ist natürlich politisch aufgeladen. Das weiß er ja auch alles und er erlebt das auch, kommt dann an die Mauer und lernt dann eben Leute kennen, die in diesem sehr hedonistischen, einerseits so ein bisschen staubigen, andererseits doch hedonistischen West-Berlin unterwegs sind. Und ja, so nach und nach kommt er da rein, wächst da ein bisschen rein und merkt, dass es eigentlich auch nicht so ganz das Richtige für ihn ist. Dass es ihm so ein bisschen auf die Nerven geht, dass sich das Ganze auch so ein bisschen um sich selbst dreht und dass er eigentlich doch weiter wollte und was anderes wünschte.
Ganz wunderbar beschrieben da diese Szenen auf einer Berlin-Rundfahrt, wie, ja, Berlin sich da inszeniert, ja, diese Aussichtsplattform an der Mauer, wo man dann quasi raufsteigen kann und gar nichts Spektakuläres sieht.
Man sieht so eine Art, da steht in dem Buch auch so eine Art Pausenhof, ne, wo halt ein paar Soldaten auf und ab gehen. Das ist natürlich nicht spektakulär, ne, das Ganze. Und er hat etwas anderes erwartet, wahrscheinlich wie alle Teilnehmer dieses Ausflugs, dieses Dichterausflugs, aber es ist doch einfach traurige deutsch-deutsche Tristesse.
Aber er trifft eben auch legendäre Personen, große Dichter seiner Zeit, zum Beispiel Heiner Müller. Und der sagt ihm ganz lapidar, machen Sie es gut, schmeißen Sie alles weg. Wenn Sie immer wieder von vorne anfangen, merken Sie eines Tages, dass Ihre Gedichte gut sind. Eines Tages. Hat Heiner Müller da recht?
Auch das ist eine schwere Frage. Volker Winterberg nimmt es sich ja zu Herzen und macht dann auch irgendwas draus. Also er setzt es ja dann auch tatsächlich um, diese Lehre am Schluss. Ich weiß es gar nicht, ob man immer so radikal sein muss. Und Gedichte zu schreiben als junger Mensch ist ja schon radikal genug. Das machen ja auch nicht alle. Machen ja nur sehr wenige. Und nur so wenige trauen sich damit auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Und nein, ich glaube, man kann auch schlechte Gedichte schreiben und die vorzeigen und dann irgendwann daraus lernen, besser werden. Oder man hört einfach damit auf, so wie ich es gemacht habe.
Was treibt ihn denn stärker an, ein großer Dichter zu werden oder dieses Innere nicht anders können, als Gedichte zu schreiben?
Ich glaube, das Erstere ist es stärker, weil er doch sehr, sehr von Vorbildern angezogen ist, von der Idee des Dichtertums stärker angezogen ist als vom aktiven Schreiben. Aber natürlich möchte er auch tatsächlich schreiben und er hat ja immer ein Notizbuch bei sich und möchte ja ständig protokollieren und möchte ja Wirklichkeit verwandeln sozusagen in Sprache und in Lyrik. Also es ist schon beides und es ist für ihn eben ein großes Abenteuer, auch weil er so naiv ist und weil er natürlich den Literaturbetrieb nicht kennt und nicht weiß, dass man damit wenig Geld verdienen kann, dass man damit in Schwierigkeiten kommen kann, wenn man sich darauf einlässt. Und das ist einfach so eine schöne Abenteuerlichkeit, die er sich lebendig hält und die diese Geschichte dann auch antreibt.
Und er träumt sich auch immer wieder in die legendäre Dichtergruppe 47 hinein. Aber diese Gruppe, ja, die entzaubern sie auch etwas in ihrem Buch. Die ist gar nicht so toll, wie viele vielleicht meinen. Eher eine Versammlung eitler posierender Männer, oder?
Wahrscheinlich schon, ja. Also ich wollte jetzt natürlich keine Kulturgeschichte der Gruppe 47 schreiben und mir da so ein Urteil erlauben. Aber ich denke schon auch, dass das eben auch Leute waren, die so ein bisschen ausgeknipst haben, was vorher gewesen ist, die auch tatsächlich, wie Sie sagen, so ein Männerbündnis war mit einigen Auswuchtungen hin zu sehr, sehr erfolgreichen Frauen. Das waren aber nur so 3 oder 4. Das war vor allem Ingeborg Bachmann, die Eichinger. Und das war es dann eigentlich auch fast schon. Es ist eben eine Gruppe von sehr eitlen Männern gewesen und von Männern, die natürlich auch so eine bestimmte Art von Literatur vorangetrieben haben und für andere Arten von Literatur auf wenig Platz ließen.
Also da ist einmal Berlin, da fährt er hin zu diesem Dichterwettbewerb und dann ist da Paris. Mhm. Welche Rolle spielt denn Paris in diesem Roman?
Eine Intermezzo-Rolle eigentlich. Er fühlt sich ja sozusagen aufgerufen, nochmal etwas zu erleben, bevor er diesen Zivildienst antritt, also noch etwas Ausland erleben, etwas Poesie, und trampt dann nach Paris, also eine Trampreise, die auch sehr schwierig und mühselig ist und fast zu scheitern droht. Und am Ende kommt er da tatsächlich an und läuft durch diese Stadt und geht auf den Père Lachaise und baut sich da selber so eine Art poetische Referenzgröße auf. Also so möchte er eben auch sein, in so einem Ambiente möchte er leben, oder das wäre eine Möglichkeit, wie es weitergehen könnte mit ihm. Und am Ende scheitert er ganz kläglich mit der Rückreise. Da landet er irgendwo in Charleroi, also in irgendeinem Ort in Belgien, und muss sich dann abholen lassen. Und diese Geschichte zieht sich immer als Anekdote, als ständig wieder aufgegriffene Geschichte durch den ganzen Roman. Es ist sozusagen sein poetisches Geheimnis, das er so allen Leuten ständig erzählen möchte. Ja, es ist schon auch so eine kleine Utopie, so eine kleine poetische Utopie.
Zieht sich auch durch den Roman, weil er dort ein Gedicht geschrieben hat. Ja. Es ist ihm quasi in den Schoß gefallen, dort in Paris. Und dieses Gedicht spielt eine große Rolle. Ein sehr pathetisches Gedicht, ja, wie junge Leute, junge Männer das eben schreiben, das für ihn aber eine große Bedeutung hat eigentlich. Ne?
Ja, es ist das Gedicht, von dem er sich am meisten verspricht, in das er sehr viel reingelegt hat und von dem er glaubt, dass es seine größte poetische Leistung bislang ist. Und dieses Gedicht wird ja auch gekürt, also durch dieses Gedicht kommt er ja auch nach Berlin. Das ist ja sozusagen ausgewählt worden als repräsentatives Stück. Das hat ihm die Einladung nach Berlin verschafft und deswegen setzt er sehr, sehr viel Hoffnung in diesen Text.
Ihr Buch, wir haben schon angesprochen, wechselt zwischen verschiedenen Milieus und Schauplätzen. Aber immer wieder geht es zurück ins Ruhrgebiet, der Heimat von Volker Winterberg. Wie gut es war, ein paar Jahre nach diesen harten, schmutzigen Zeiten, also die Zeiten des harten Bergarbeiterlebens, hier geboren zu sein, schreiben Sie in Ihrem Buch. Sie stammen ja auch aus dem Ruhrgebiet. Im Ruhrgebiet Richtung Süden fahren, davon schwärmt Volker. Ist das auch Ihre Liebeserklärung ans Ruhrgebiet?
Ja, ein bisschen schon. Also ich wollte dieser Gegend doch auch ein kleines Denkmal setzen, weil sie mich auch geprägt hat. Ich weiß nicht so genau wie, aber man spürt ja immer, dass man durch irgendwas so geprägt ist. Wenn man es festmachen will, kommt man ins Klischee. Das will ich nicht, aber ich bin natürlich auch früh weggegangen aus dem Ruhrgebiet mit Anfang 20 und mochte das eine Zeit lang überhaupt nicht, weil es mir als Kind fand ich es schrecklich, weil es eine so triste Gegend war, ja, also überall Fördertürme und leere Halden und ich weiß nicht was alles. Heute ist das ja alles ein Riesenmuseum und wird aufgewertet und ist sozusagen ein Lernort, wie man heute so schön sagt. Aber wenn ich mich erinnere, war es natürlich für uns auch eine tolle Zeit, da groß zu werden. Ja, es war einfach nicht so öde Provinz, es war schon Stadt, aber es war nicht so richtig Großstadt. Man konnte sich da gut ausleben. Es gab tolle Kneipen, es gab eine Universität. Ich glaube, es war ein guter Ort zum Großwerden, zum Erwachsenwerden.
Volker fährt dann mit dem Fahrrad durchs Ruhrgebiet, die Ruhr entlang, ein legendärer Ausflug. Mhm. Er fährt dann nach Hagen. Was will er in Hagen?
In Hagen möchte er sozusagen den Geist des Dichters Ernst Meister wachrufen. Ernst Meister war ein bedeutender Lyriker, der sein ganzes Leben in Hagen verbracht hat. Also er war so eine Art Weltgeist, also ein Kosmopolit, aber nur im Kopf und hat eigentlich nur die ganze Zeit in Hagen-Haspe gelebt. Den verehrt er einerseits, andererseits ist er ihm auch sehr fremd, weil Meister sehr hermetische und sehr singdunkle Lyrik geschrieben hat, gleichermaßen so ein bürgerliches kleines Leben da geführt hat in einer Straße, die Berliner Straße heißt. Und zudem geht er hin und er ist schon tot, Ernst Meister ist schon gestorben und überlegt sich, ob er da klingeln soll, weil der Name Ernst Meisters noch an der Tür steht.
Und dort trifft er einen Nachbarn, einen alten Mann. Mögen Sie uns vielleicht eine Seite aus Ihrem Buch vorlesen?
»Mögen Sie seine Gedichte auch?« fragte ich ihn. Der Mann schwieg, sah mich an, so als müsste er jetzt einen Text von meiner Stirn ablesen. »Wissen Sie, ich verstehe ja nichts davon. Das ist mir alles zu hoch. Was für Studierte. Ich habe einmal in der Stadtbücherei nachgeguckt, heimlich. Viele habe ich nicht verstanden, aber es gibt ein Gedicht von ihm, da habe ich mir die letzte Zeile gemerkt.« Er sah mich an. »Soll ich sie Ihnen aufsagen?« Ich nickte. Er schloss kurz die Augen, um sich zu konzentrieren. Und dann fädelte er jedes Wort wie auf einer unsichtbaren Schnur einzeln auf. »Du darfst nur nicht Liebe verraten.« Für ein paar Sekunden standen wir uns fassungslos gegenüber. Er hatte mir sein Geheimnis mitgeteilt, vielleicht die fremdeste Erfahrung, die er in seinem Leben gemacht hatte, und vielleicht die ihm nächste. Seine Augen röteten sich. Ich wusste, dass er an seine tote Frau dachte, als er den Satz aussprach. »Du darfst nur nicht Liebe verraten.« Er nickte, und als er wieder »Los, Timo«, sagte, klebte seine Stimme im Kehlkopf fest. Hatte er die Liebe zu seiner Frau verraten? Warf er sich das vor, weil er sie allmählich vergaß, in den Tagen und Abenden, an denen er allein in der Wohnung saß, beim Fernsehen mit Timo, der auf seiner Decke lag und schlief? Ich sah ihm nach, wie er den Bürgersteig entlang lief, an jeder Laterne geduldig den Hund pinkeln ließ, hin und wieder jemanden grüßte, indem er den Zeigefinger an die Stirn legte und kurz nach rechts federn ließ, mit welcher Wucht die Poesie in unser Leben eindringt, ohne dass wir etwas mit ihr am Hut haben müssen.
Dankeschön. Ist das so? Kann Poesie das mit so großer Wucht in unser Leben eindringen, ohne dass wir etwas mit ihr am Hut haben müssen?
Schwer zu sagen. Wahrscheinlich schon, ja. Also ich glaube, dass Texte auch Leute erreichen können, die sich nicht unbedingt mit Lyrik befassen. Es gibt immer Beispiele dafür und ich glaube zum Beispiel, dass so Erich Fried, der jetzt in diesem Roman nicht so wahnsinnig gut wegkommt, ja, es aber auch vermocht hat, mit seinen sehr einfachen Texten eine Menge Leute zu erreichen, die sich eigentlich nicht mit Gedichten befassen. Also es gibt ja so diesen schönen Eichendorff-Satz vom Zauberwort und ich glaube, dass es sowas in der Lyrik gibt und dass es eine Art von Sprache und von gebundenem Sprechen gibt, das Leute erreicht. Und ich glaube, dass heute auch das Bedürfnis sehr stark ist danach. Also in so einer geschwätzigen Zeit, ja, in so einer Social-Media-Zeit mit Twitter und Facebook, wo man also so Nachrichten und Texte versendet, ohne sie sozusagen erstmal setzen zu lassen, ist so gebundene Sprache Gold wert für viele Leute.
Wobei man aber unterscheiden muss, dass einmal diese Saint-Exupéry-Sprüche, du siehst nur mit dem Herzen gut, also diese Sprüche, die da überall in der Luft herumwabern, das ist eher nicht gemeint, sondern ich habe es auch so verstanden, dass ein Gedicht oder vielleicht eine Zeile in einer speziellen Lebenssituation, das muss dann einfach zusammenpassen.
Ja, oder es muss ganz fremd sein. Ne? Oder es muss etwas sein, was vielleicht gar nicht zusammenpasst. Ja? Oder es muss sozusagen ein Text sein, der einem vielleicht so ähnlich sehr dunkel vorkommt und der einen plötzlich anspringt. Das geht ja auch Leuten so, die sich mit Literatur oder mit Lyrik regelmäßig befassen. Man liest irgendetwas irgendwann, ein Gedicht, und es hat sich so abgespeichert und man ruft es aber gar nicht auf. Und in irgendeiner Situation ist plötzlich ein Satz da oder ein Bild da und man denkt, das ist ja, hat ja eine unglaubliche Wucht, das ist ja irre, das passt ja plötzlich auf mein Leben. Das arbeitet in einem ja selber und wächst und wird sozusagen gekeltert, nicht? Was man irgendwann mal gelesen hat oder verinnerlicht hat, ruft sich dann plötzlich selber auf.
Am Ende ihres Romans verbrennt der Jungdichter Volker Winterberg seine Werke tatsächlich. Er tut also genau das, was Heiner Müller ihm geraten hat. Da steht dann ein Gärtner an einem Reisigfeuer, so eine Szene, das Feuer flackert. Und dann sagt der Gärtner, man muss wissen, welche Wege man zuwachsen lassen kann und welche unbedingt offen bleiben müssen. Verstehen Sie? Ist das so eine einfache Lebensweisheit von einem ganz einfachen Gärtner ausgesprochen?
Ja, aber es ist eigentlich keine einfache Lebensweisheit. Ne? Das ist ja was wahnsinnig Kompliziertes. Das muss man ja erstmal rausfinden. Ne? Dazu braucht man ja auch ein ganzes Leben oder ein ganzes Stück Leben, bis man weiß, was richtig oder falsch ist oder was falsch war oder richtig war. Ne? Klingt einfach, aber ist, glaube ich, schon auch eher schwierig.
Gibt es diese Volker Winterbergs heute auch noch?
Ja, das glaube ich auf jeden Fall, dass es die gibt. Ja, es gibt viele junge Leute, die einen Traum haben. Muss ja nicht Literatur sein oder sich irgendwie in einer Weise zu erhöhen, sag ich mal, über das simple, blöde Leben, das man so eigentlich so vor sich hat. So eine Verzauberung zu finden oder so einen Milderungsschein zu finden für den Alltag und fürs Leben, das ist keine Generationenfrage, glaube ich. Das wird es immer geben.
Und nicht zu scheuen, auch das Große anzustreben. Also nicht zu schnell klein beizugeben.
Ja, aber da gehört immer viel Zähigkeit dazu und Mut dazu. Aber diese Leute gibt es auch im Journalismus sehr, sehr viel, die das auch in dem Wissen, dass es schwierig ist und schwieriger geworden ist, da Fuß zu fassen oder da überhaupt was zu werden, gibt es immer wieder Leute, die das Wagnis eingehen und das Abenteuer. Und die haben immer meinen Respekt.
Vielen Dank, Hilmar Klute. Als ich aus Hagen zurückkehrte, hatte der Regen die Stadt klar gewaschen. Der Turm der Propsteikirche schimmerte grün wie ein junger Frosch und die Fußgängerzone lag in einem frischen Glanz da, so als hätte ein patenter Engel große Wäsche gemacht. Das sind Sätze aus dem Roman, was dann nachher so schön fliegt. Diese Sätze sind, ja, man kann sie fast mit der Atmosphäre eines Gedichtes von Ringelnatz vergleichen. Traurig, witzig und schön. Dieses Buch sollten Sie lesen, nicht nur, wenn Sie Ringelnatz oder auch Rühmkorff lieben, nicht nur, wenn Sie Poesie lieben, sondern auch, wenn Sie eine tiefe Sympathie mit allen jungen Sinnsuchern und Dichtern empfinden. Was dann nachher so schön fliegt. Der Roman ist im Verlag Galliani Berlin erschienen. Das Buch hat 365 Seiten, kostet 22 €. Vielen Dank.